Der BSW-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BSW-NRW-Podcast mit meiner Wenigkeit Bader und meinem guten Kollegen und Freund Ralf. Hallo Ralf, wie geht es dir?
Hallo Bader, grüß dich. Ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe gerade meinen Urlaub hinter mir und habe heute den ersten Tag wieder beruflich angefangen zu arbeiten. Es hört sich auch an, beruflich angefangen zu arbeiten. ich habe heute wieder angefangen zu arbeiten nach Urlaub. Ja, wir hatten auch vom Landesvorstand ein bisschen Sommerpause, weil halt Ferien waren. Und jetzt starten wir wieder voll durch.
Erzähl mal, wie war dein Urlaub? Wo warst du?
Ich war zu Hause. Ich war gar nicht groß weg. Also wir hatten gehofft, dass unser neues Gartenhaus kommt. Und wollten das eigentlich aufbauen in Ruhe. Aber leider verzögert sich die Lieferung und deswegen haben wir uns ein paar Tage schöne Tage zu Hause gemacht und haben eigentlich außer ein bisschen üblich ein bisschen renoviert, ein bisschen repariert, nicht viel gemacht. Wie geht's dir denn?
Ja, entsprechend. Also viel Stress. Du weißt ja, nächsten Monat ist es ja bei mir soweit, da ist der große Tag. Wir machen die freie Trauung von mir und meiner Verlobten. Und dementsprechend ist der Stress jetzt auf einem hohen Niveau. Natürlich hier und da musst du noch Anfragen senden, mit der gewissen Personen noch sprechen, sei es Fotografen, Videografen, mit der Eventhalle, mit den Hallenbesitzer, alles drum und dran. Und natürlich die Einladungen verschicken und auf Rückmeldung warten und wissen, ob man alle auch eingeladen hat oder ob man jemand vergessen hat. Also ich habe sehr viel gerade tatsächlich um die Ohren und ich versuche jetzt auch den letzten Schliff noch in meiner Wohnung zu machen. Wie ja die meisten wissen, bin ich ja erst vor kurzem, also was heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten erst eingezogen, vor wenigen Monaten, und dementsprechend bin ich noch nicht voll angekommen, wenn man so sagen darf. Aber naja, das liegt ja auch daran, dass wir relativ hohe Preise haben und ich bin jetzt gerade nicht der, der viel verdient, wenn man es mal so ausdrucken darf. Dementsprechend kann ich leider nur langsam die Sachen machen, um halt auch die Wohnung zu Ende zu bringen.
Ja.
Sieht man ja überall die Preise, ne? Bestes Beispiel sind ja die Tankstellenpreise,
ja,
die ja, ja uns dumm und dämlich arm machen.
Da hast du einen guten Punkt. Ich war nämlich heute tanken und ich habe sage und schreibe 2,45 Euro für einen Liter Diesel bezahlt. Also
Wahnsinn.
Das ist für alle, die beruflich viel unterwegs sind mit dem Auto oder auch darauf angewiesen sind, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und ich verstehe auch gar nicht, also das wird so hingenommen irgendwie. Also es gab ja ein paar Monate einen Tankrabatt, dann ist das Ganze ausgelaufen und es wird von der Politik gar nicht mehr wahrgenommen. Also von unserer jetzigen Regierung, die sprechen ja noch nicht mehr darüber. Also die gehen davon aus, dass die Leute das so hinnehmen, ne? Diese teuren Preise, und irgendwann haben die Leute sich dran gewöhnt. Und ich finde das furchtbar. Also es ist da eigentlich, also CO2-Preis muss weg. Also wir brauchen wirklich einen Spritpreisdeckel. Ne? Wir haben keine Preisaufsicht. Die Mineralölkonzerne machen, was sie wollen. Es gibt keine Übergewinnsteuer. Also die haben alle Riesengewinne angemeldet, die von mehreren Milliarden, die Mineralölkonzerne. Also wir werden da wirklich auf Deutsch gesagt richtig über den Tisch gezogen, was das angeht.
Das stimmt, wir hatten ja mal in einer Folge darüber gesprochen, wie viel eigentlich der Inhalt nur an Steuern ist. Da hatten wir ja damals ungefähr für 2 Euro den Liter gerechnet, wenn man mal bedenkt, dass du jetzt für 2,45 getankt hast. Da haben wir gerechnet und dann waren wir knapp bei, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ungefähr 95 Cent oder 98 Cent, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, dementsprechend jetzt mehr, ne? Also du hast die Hälfte sind nur Steuern, ne? Bei Diesel ein bisschen mehr als bei Benzin.
Richtig.
Aber es ist Wahnsinn.
Vor allem, wenn man überlegt, dass der Spritpreis ja jetzt sogar noch teurer geworden ist, als zu der Zeit, ja, wo wir diese 17 Cent pro Liter Rabatt haben. Also damals hatten wir ja noch, wenn man jetzt den 17 Cent Rabatt mal außen vor lässt, hatten wir ja ungefähr Preise von 2,20 Euro, 2,25 Euro für Diesel. Jetzt sind wir ja sogar 20 Cent teurer. Das heißt, effektiv, das, was wir uns jetzt im in der vergangenen Zeit gespart haben, diese 17 Cent Tankrabatt, die zahlen wir ja jetzt wieder im Endeffekt drauf, weil der Preis ja jetzt deutlich gestiegen ist im Verhältnis. Also am Ende des Tages haben wir ja eigentlich von diesem Tankrabatt nicht viel erhalten.
Gar nichts haben wir erhalten. Also wie gesagt, der ist ja auch ausgelaufen und also ich finde, das Schlimme ist, der Staat verdient ja dran mit an dieser Preiserhöhung. Ne? Desto höher der Preis ist, desto mehr Steuern kriegt der Staat.
Richtig.
Und anstatt die Bürger zu entlasten, wird eigentlich gar nichts gemacht. Das gleiche jetzt, ist jetzt eine Wirtschaftsförderung wieder ausgelaufen vor einem Monat. Du kannst keine Anträge stellen, trifft wieder den Mittelstand. Und auch da wird überhaupt nicht reagiert. Ne? Also für alles ist immer Geld wie Heu da, wenn es um Aufrüstung und Waffen geht. Und die Wirtschaft guckt immer in eine Röhre oder der einfache Bürger. Und ich verstehe auch nicht, dass das nicht zu viel mehr Unmut in der Bevölkerung sorgt. Die Leute nehmen das irgendwann einfach so hin, ne? Weil sie das Gefühl ja haben, die können es eh nicht mehr ändern. Ich hatte letztens ein Gespräch am Infostand und dann kam eine ältere Dame und die sagte schon, ich weiß gar nicht mehr, was ich wählen soll, weil es ändert sich eh nichts. Ne? Egal, wen wir wählen, es passiert nichts. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. In Sachsen-Anhalt sind bald Wahlen und genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin. Und da treten wir als BSW ja auch an. Und gerade Sachsen-Anhalt wird ja relativ spannend. Was denkst du darüber? Wie wird's ausgehen? Du hast, glaube ich, auch geholfen in Sachsen-Anhalt, ne? bei der Wahl oder bei der Vorbereitung.
Genau, wir haben im Raum von Halle, wenn ich mich nicht irre, geholfen. Ich habe jetzt leider die Städtenamen nicht im Kopf, bitte entschuldigt das. Ja, wir waren Anfang August dort, haben Plakate aufgehangen, wie man ja bei dem Werbevideo, sage ich jetzt mal, für unsere letzte Podcast-Folge gesehen hat. Und es war auf jeden Fall interessant, mal auch Leute kennenzulernen, die man jetzt nicht nur aufgrund von Bundesparteitag trifft oder hier im Land NRW, sondern es war auch mal schön, BSW-Mitglieder zu treffen, die auch außerhalb des Bundesland NRW aktiv sind und sich auch reinsteigen. Weil ich sag mal so, wir sind alle Menschen, wir haben alle eine individuelle Denkweise, wir haben alle individuelle Interpretationen. Dementsprechend war es relativ interessant zu sehen und zu wissen, wie die Menschen im Osten, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, ticken im positiven Sinne. Und da du mich ja gerade darauf angesprochen hast, wie sehe ich unsere Chancen, sage ich jetzt mal, für die kommenden Wahlen im nächsten Monat. Die Wahl findet ja am 6. September statt. Und laut Umfragen schwanken wir zwischen 4% und 5%. Gerade bei Insa sind wir, glaube ich, bei 5% und da auch relativ solide. Und bei den anderen sind wir bei 4% bis 4,5%, wodurch auch dementsprechend eigentlich ein positives Zeichen ist. Weil, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben die Probleme, die du gerade angesprochen hast. Und gerade bei dem Thema Aufrüsten, ne? Das Thema Frieden und Aufrüstung, da setzen wir einen ungewöhnlichen starken Schwerpunkt an. Ne? Wir haben in das Landesprogramm von Sachsen-Anhalt reingeschrieben, dass wir eine Rückkehr der Wehrpflicht ablehnen, dass wir Kritik an den steigenden Rüstungsausgaben ausüben und dass wir, was den Krieg angeht, viel mehr Diplomatie fordern und vor allem weniger Konflikte mit Waffen. Dementsprechend ist das eigentlich einer der Kernpunkte und auch darauf aufbauend ist das Wahlprogramm für das Land Sachsen-Anhalt, die unglaublich wichtig sind. Weil wer heutzutage stellt sich denn bitte in Deutschland als politische Partei gegen den Aufrüstung, gegen den Krieg? Also ich sehe da keinen. Ich sehe da andere Parteien, die sagen, wir müssen eine militärische Abschreckung schaffen, um Leuten keinen Grund zu geben, uns anzugreifen. Die Frage ist aber vielmehr, warum sollten Leute einen Grund haben, uns anzugreifen? Außer unsere schlechte Außenpolitik, ja, die wir zurzeit führen.
Das ist ein guter Punkt. Also wir haben ja keine Rohstoffe, die es hier zu holen gibt. Ne? Also die deutschen Ölreserven gibt es ja nicht oder Erdgasreserven. Und wir haben auch keine seltenen Erden hier. Also das Einzige, was wir mal hatten, war Braunkohle oder Steinkohle. Und das ist recht uninteressant geworden. Deswegen wird uns keiner wegen der Rohstoffe angreifen. Ja, du hast einen guten Punkt gesagt. Also wir sind ja die einzige Partei, die so ein bisschen noch gegen diese Aufrüstung kämpft. Dann, klar, die AfD verkauft sich immer irgendwo als Friedenspartei, fordert aber gleichzeitig auch einen Wehretat von 5%. Das ist die Hälfte unseres Bundeshaushalts, ne, wenn man 5% des Bruttoinlandsproduktes fordert. Also das muss man sich mal vorstellen, dass dann, wie gesagt, jeder zweite Euro im Haushalt für Rüstung und Verteidigung drauf gehen würde. Also Grünen sind ja völlig ab von ihrem pazifistischen Weg. Also die sind ja die größten Waffenexperten, so wie Panzer Toni zum Beispiel, der hat ja mehr Ahnung von den meisten Waffensystemen als irgendwelche Generäle. FDP ist auch, Agnes Strack-Zimmermann ist ja auch großer Verfechter einer Aufrüstung. Ja, und CDU und SPD ist auch, ne? SPD hätte man ja noch so ein bisschen Hoffnung, aber die haben es ja auch komplett den Flügel, der quasi da noch gesagt hat, muss das sein, der ist ja auch mundtot gemacht worden. Und alle anderen, also von den größeren Parteien, sind da total auf dem Holzweg, finde ich, ne? Weil das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, ich finde, das ist die größte Steuerverschwendung aller Zeiten, wenn du halt nur für
Definitiv.
Aufrüstung ausgibst. Aber es ist ja nicht das Einzige, was in dem Wahlprogramm steht vom BSW in Sachsen-Anhalt. Wollen uns mal so ein paar Punkte eben rauspicken. Bildung, Schule und Kultur. Zum Beispiel schlägt das BSW vor, länger gemeinsam zu lernen. Also ne, bis zur 6. Klasse erstmal, dann bis zur 8. Klasse. Jetzt ist ja die Trennung nach der 4. Klasse. Was denkst du darüber? Wie findest du das?
Also an sich finde ich die Idee gut. Wir hatten ja einen ähnlichen Antrag hier damals zum Landesparteitag in NRW. Das nannte sich ja damals Schule für alle. Und ich finde es gut, dass gerade die Kinder, wenn sie ja in die Pubertät kommen, da ist ja nochmal ein entscheidender Unterschied zu den Änderungen, was das kognitive Lernen angeht. Ich spreche immer gerne von meiner Erfahrung. Ich war damals in der vierten Klasse ein Schüler, der eine Empfehlung für die Hauptschule bekommen hast. Mittlerweile habe ich einen Bachelor und sitze an meiner Masterarbeit dran. Das heißt, schon so früh eine kindliche Wegbeschreibung, sage ich jetzt mal, vorzusehen und die Kinder in eine Richtung zu locken, die ist absolut falsch. Also, dass du nach der vierten Klasse mit 10 Jahren. Deswegen finde ich das Konzept an sich, dass man sagt, man schaut sich die Schülerinnen und Schüler für einen längeren Zeitraum an. Ich glaube, das war beim Landeswahlprogramm bis zur 6. Klasse. Dass man sich die Schülerinnen und Schüler bis zur 6. Klasse anschaut, ist auf jeden Fall deutlich besser als nur bis zur 4. Klasse. Es mag sein, dass das nur 2 Jahre sind, wenn man sich das anguckt, aber dennoch diese 2 Jahre in der kindlichen Entwicklung, da passiert viel bei einem Kind. Da entwickeln sich Interessen, da entwickeln sich Hobbys, da entwickeln sich vielleicht auch Affinitäten. Also ich kann mich damals erinnern, ich hatte in der 4. Klasse, hatte ich immer nur 5 in Deutsch geschrieben. Dann habe ich ab der 5., 6. Klasse, also quasi da, wo jetzt unser Landeswahlprogramm sagt, da bis dahin sollen die Kinder noch zusammen lernen, habe ich angefangen zu lesen. Und ich hatte eine richtig starke Lesephase. Ich war wirklich ein Bücherwurm. Meine Eltern sind um 11:30 ins Zimmer gekommen und mussten mir die Taschenlampe wegnehmen, weil ich noch heimlich gelesen habe. Dementsprechend hat sich dann auch meine Deutschnote verbessert und ich bin am Ende auf eine 2 bis 2 plus gekommen. Und das sind Sachen, die werden bis zur 4. Klasse ja gar nicht berücksichtigt. Ich finde es wirklich schade, dass dann da verschwendetes Potenzial geht. Ich denke da zum Beispiel an Kinder, die in erster Generation in Deutschland geboren sind und ihre Eltern sind Menschen mit Migrationshintergrund, also so wie in meinem Fall. Meine Eltern kennen sich, was Schule und den Bildungsweg angeht, kaum aus oder haben sich kaum ausgekannt. Dementsprechend war das für sie, wenn der Lehrer sagte, ich empfehle die Hauptschule, war das für sie die Aussage, der Lehrer sagt, du musst zur Hauptschule. Das heißt, auf diese Empfehlung gehen die Eltern dann ein. Meine Eltern haben damals aufgrund anderer Gründe dafür entschieden, dass ich zur Gesamtschule gehe, nämlich dafür, weil die Gesamtschule näher war als die Hauptschule und sie wollten nicht, dass ich einen längeren Weg habe. Dementsprechend bin ich dann nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber es ist in meinen Augen einfach viel zu schade zu sagen, du gehst jetzt auf eine Hauptschule. Und ich sehe da tatsächlich ein gutes Potenzial drin, Schülerinnen und Schüler, was die Entfaltung ihrer Fähigkeiten gerade in dieser kindlichen Entwicklung angeht, viel besser, als wenn du es schon in der 4. Klasse machst.
Ja, das ist, stimme ich dir zu. Also ich finde auch, also 4. Klasse ist natürlich ein bisschen früh, ne? Ich bin auch nicht so ganz der Freund, die Kinder alle zu trennen in den Schulen. Also wir müssen jetzt eigentlich zu dem Thema nochmal Ina befragen, die ja schon mal hier war in unserem Podcast, die ja Lehrerin ist.
Richtig.
Die hat ja bestimmt nochmal andere Ideen, was gut und was schlecht ist und natürlich auch andere Argumente, weil sie einfach mehr im Thema ist, was Bildung angeht. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass es soll ja ein Digitalbann im Unterricht stattfinden. Also das heißt, alles, was irgendwie digital ist an Medien, soll erstmal bis zur 8. Klasse komplett entfernt werden. Das finde ich nicht schlecht, weil die viel zu sehr auf ja, das Handy als Ablenkung und alles, was dazu gehört. Weil ich bin da noch so ein bisschen konservativ. Und du hast es auch gerade eigentlich gesagt, warum ich so denke. Zum Beispiel das Lesen eines Buches ist das A und O, ne? Gerade auch für die Sprachförderung und das Sprachverständnis. Und ich habe damals auch viel gelesen. Ich hatte auch damals Probleme mit der Rechtschreibung. Und dann habe ich auch, wie du, spät angefangen oder gar nicht so spät angefangen zu lesen viel. Und dann war das wie weggezaubert, ne? Also ich finde, wie gesagt, wenn die Kinder heute viel mehr lesen würden, anstatt irgendwelche Reels durchzuscrollen, hätten wir zumindest, was die PISA-Studien angeht, nicht so Probleme. Ist aber auch ein Teil der Erziehung. Also wenn du natürlich deine Kinder vor ein Handy setzt und ich
Richtig.
sehe das schon mal im Restaurant, du bist irgendwo was essen. Und dann siehst du am Nachbartisch Eltern mit einem kleinen Kind und die geben dem Kind einfach ein Handy in der Hand oder stellen ein Tablet dahin, damit es ruhig ist. Ja, das geht gar nicht, ne? Also dann muss man vielleicht auch schon seine Kinder dazu zu erziehen, dass die halt auch irgendwo einen Bildungsauftrag haben natürlich dann, ne? Was ich natürlich gut finde, ist das kostenfreie Mittagessen, ne? Und in den Schulen, das
Definitiv.
muss natürlich dann immer finanziert werden, aber ich denke mal, da kann man, wenn man halt bei anderen Sachen ein bisschen einsparen würde, das schon gut machen. Beitragsfreie Kitas ist das Gleiche, das finde ich auch wichtig, weil es ist ja auch wichtig, wenn du gerade jetzt vom Fachkräftemangel sprichst, dass die oder die Frauen halt nicht arbeiten können, weil sie halt auf die Kinder aufpassen müssen. Natürlich A, dass es eine gute Versorgung der Kinder gibt. Und ich habe das ja selber erlebt mit meinen beiden Kindern und mit meiner Frau, die da nicht arbeiten konnte, weil die halt auf die Kinder aufpassen musste, dass da schon für gesorgt wird, dass die Kinder versorgt sind im Kindergarten. Und das möglichst auch ohne hohe Kosten. Weil teilweise sind die Kindergartenkosten so hoch, dass sich das gar nicht rechnet, für die Frau zu arbeiten. Und dann nimmst du eine Teilzeitstelle an, hast aber so hohe Kosten im Kindergarten, dass sich das gar nicht rechnet. Ja, natürlich, dass die Lehrkräfte entlastet werden, ne? Das habe ich ja auch schon mal irgendwo gesagt, dass die sich gar nicht mit diesen Aufgaben von IT-Verwaltung und Sozialarbeit, das, was die Lehrer jetzt zusätzlich machen müssen, zusätzlich belastet werden, sondern man diese Stellen schafft, damit die Lehrer entlasten, damit die Lehrer wirklich einen Lehrauftrag machen können. Und das, was sie eigentlich machen sollen, dann auch die Zeit dafür haben, ne?
Bleiben wir doch mal bei den Sozialen, da du das ja gerade ein bisschen angesprochen hast. Das Interessante, was ich jetzt im Wahlprogramm gefunden habe, war, dass das BSW einen stärkeren staatlichen Eingriff fordert gegenüber marktbeherrschende Konzerne, unter anderem auch Tarifbindungen an öffentliche Aufträge sowie mehr öffentlichen bzw. sozialen Wohnungsbau. Und das auch insbesondere im Vordergrund mit einer starken öffentlichen Daseinsvorsorge. Das ist ja eigentlich im Sinne von dem einfachen Bürger das, was wir eigentlich brauchen. Gleichzeitig, weil das ja auch zum Thema Soziales gehört, finde ich, fordert das BSW in Sachsen-Anhalt eine bessere, kontrolliertere Migrationspolitik. Und hier müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil das kann ganz schnell falsch verstanden werden. Wenn wir sagen, oder beziehungsweise wenn das BSW sagt, wir fordern eine bessere Migrationspolitik, geht es hierbei in keinster Weise darum, dass man Menschen remigrieren möchte, dass man Menschen pauschal abschieben möchte, dass man Menschen in irgendeiner Weise, wie es rechte Parteien beschreiben, behandeln möchte. Nein, es geht eigentlich im Prinzip und der Kernpunkt, es geht um die Politik selbst, wie sie geführt wird. Zumal es geht um die Bürokratie, die es erschwert, dass Migranten ins deutsche Leben bzw. in den normalen Alltag integriert werden. Das muss schneller gehen. Das fordert das BSW. Außerdem fordern wir, dass, beziehungsweise das BSW in Sachsen-Anhalt fordert außerdem, dass wir bessere Regelungen haben, was die Arbeitsmigration angeht, sowie wenn Abschiebungen vorliegen, beziehungsweise wenn jemand sein Asylrecht verloren hat, dass der auch dementsprechend abgeschoben wird. Ist an sich ja nichts Verkehrtes. Wichtig ist auch noch, was man erwähnen muss, wenn wir über Migrationspolitik reden, geht es darum, dass man sich Deutschland wie eine Regentonne vorstellen muss. Und der einzelne Regentropfen ist der Migrant, der Hilfe benötigt und der in Deutschland Asyl sucht. Irgendwann, wenn du zu viele Regentropfen in dieser Tonne hast, dann wird die Regentonne nun mal überlaufen. Dementsprechend brauchen wir eine vernünftige Migrationspolitik, die in Deutschland dafür sorgt, dass dieses Überlaufen der Regentonne nicht stattfindet. Dazu gehört auch, dass man das Abkommen aus Dublin, was die Migration und Asylpolitik angeht, konkreter durchsetzt. Das heißt, wenn jemand in Griechenland als Flüchtling registriert wird, dass der dann auch in Griechenland dementsprechend Asyl bekommt und nicht weiter die Durchreise bis nach Deutschland kriegt. Darum geht es. Es geht in keinster Weise
Ja, ich
darum, was andere Parteien, gerade Parteien aus dem rechten Spektrum, fordern, dass jeder Mensch, der einen Migrationshintergrund hat oder der
Aber du
als...
kannst ruhig AfD sagen dann, ne?
Ja, kann man sagen,
Ja,
es ist vollkommen in Ordnung.
ich meine, es ist ja das Kernthema von der AfD. Es geht ja immer letztendlich um Migration. Und du hast es ja gesagt, uns wird dann auch immer vorgeworfen, wir fischen da irgendwie am rechten Rand, aber ich möchte das auch noch mal ein bisschen differenzieren. Es geht immer darum, wir wollen gar nicht, dass, wie du gerade schon gesagt hast, dass keine Migration stattfindet. Wir brauchen ja auch Fachkräfte aus dem Ausland. Wir sehen ja die demokratischen Probleme, die auf uns zukommen, die wir ohne Einwanderung nicht lösen können. Es geht auch um wirklich Schutzsuchende, die aus Kriegen fliegen, Kriegen fliehen. Also wenn wir dafür verantwortlich sind, teilweise mit für diese Konflikte und die Leute dann hier Schutz suchen, dann kann man das keinem übel nehmen, dass wenn die Länder da irgendwo angegriffen werden und zerbombt werden, dass die dann fliehen und Schutz suchen, das ist alles okay. Die Leute können ja auch Asyl beantragen, das ist ja auch berechtigt. Worum es immer geht und was ja auch die Kommunen finanziell belastet und was die Sozialsysteme finanziell belastet, das ist ja diese illegale Einwanderung, die einfach unkontrolliert stattfindet. Und du hast es ja gerade gesagt, es gibt Gesetze und Abkommen, die das eigentlich regulieren sollten, die werden aber nicht umgesetzt oder nicht richtig umgesetzt. Und das fordern wir ja eigentlich, dass diese illegale Einwanderung nicht mehr stattfindet. Also wir lehnen keine Migration ab. Das ist wichtig. Es wird immer Migration geben. Und wir verurteilen ja auch keine Leute, die Migrationshintergrund haben, sonst würden wir beiden ja auch gar nicht sprechen irgendwo, ne?
Richtig.
Und das finde ich immer, ich muss mal ein bisschen ausholen, so eine kleine Anekdote. Wir hatten einen Infostand in Iserlohn und ich habe mich da mit Leuten unterhalten und dann kam eine Frau an den Infostand gerannt und ganz aufgeregt und steckte ihren Kopf so dazwischen und rief dann: Ihr seid alles Verbrecher, weil ihr ja mit Nazis zusammenarbeitet. Und ist dann einfach wieder gegangen. Und ich wollte dann noch darauf antworten und die ließ aber gar nichts zu. Die sagte: Nee, sie lügen eh, so ungefähr. Und das fand ich schon, ja, erstmal, ja, was heißt, unverschämt nicht. Das ist so diese Polarisierung, die eigentlich stattfindet. Wir hatten uns schon mal drüber unterhalten. Also, ich schweife jetzt wieder ab, du merkst es gerade. Aber. Also A, der Begriff Nazi, ich finde, das ist schon immer das verharmlost so diese komplette Geschichte, die wir eigentlich hinter uns haben, weil jeder weiß, was die Nazis angestellt haben. Wie gesagt, die AfD wird immer ganz leichtfertig mit Nazis gleichgesetzt. Ich will das gar nicht groß hier auseinanderklamüseln. Da sind rechte Leute in der Partei, das ist klar. Aber ich finde, das mit Nazis gleichzustellen, macht es ein bisschen zu einfach und das wertet auch die Nazis ab. Mit ihren Verbrechen, mit dem Holocaust und allem, was dazugehörte. Und dann die Leute, so wie wir, so ehrenamtliche Politiker, dann einfach mal als Verbrecher zu beschimpfen. Also wir haben ja nichts in dem Sinne verbrochen. Also ein Verbrechen ist ja eine Straftat, ne? Also, und davon ab stimmt es ja noch gar nicht, dass wir mit der AfD zusammenarbeiten wollen. Wir kommen da gleich nochmal zu. Wir wollten so ein bisschen diesen Magdeburger Weg, sage ich mal, beschreiben, der halt erklärt, warum wir das ablehnen, in irgendwelche Koalitionen zu gehen oder zumindest mit der CDU oder auch mit der AfD. Aber jetzt wieder zurück zum Thema. Du warst bei der Migrationspolitik.
Genau. Was ich da eigentlich nur noch hinzufügen wollte, ist, du hast gerade das Stichwort illegale Migration gesagt.
Ja.
Ich möchte noch einmal nur kurz definieren, illegale Migration ist damit wirklich gemeint, dass wenn eine Person in einem EU-Land bereits einen Asylantrag gestellt hat, aber weiterhin nach Deutschland Durchreise bekommt, dann ist das ja keine reguläre
Ja.
Migration mehr. Das ist wichtig zu definieren, unter anderem.
Genau, und auch Wirtschaftsflüchtlinge, also Leute, die jetzt, sag ich mal, sich aufmachen und wollen hier nur wirklich in unsere Sozialsysteme. Also die kommen ohne Ausbildung hier hin und sagen, boah, Schlaraffenland und das in Deutschland kann man gut vom Jobcenter leben. Das ist natürlich auch ein Problem dann. Das trifft natürlich, wie gesagt, nicht alle, ne? Wenn jemand aus Not flüchtet aus seinem Land, dann haben die auch das Recht auf Asyl, das ist ja einfach so. Und das kann man auch nicht verbieten oder verhindern, das sind Menschenrechte.
Wobei ich da auch nochmal eine Unterscheidung machen würde zwischen Leuten, die, wie du bereits betitelt hast, nur hier hinkommen, um auf Kosten des Staates zu leben, zu denjenigen, die in ihrem eigenen Land keine Chance haben auf berufliche Entwicklung und berufliche Perspektive. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Unterscheidung machen, weil dementsprechend gibt es ja auch natürlich Personen, die nach Deutschland flüchten, in der Hoffnung, hier ein würdevolles Leben sich aufbauen zu können.
Ja, wenn sie, klar, wie gesagt, kann man den Leuten ja auch nicht verübeln, wenn die da nicht leben können und kommen hier hin. Die Leute werden sich aber auch integrieren und die wollen eine Ausbildung machen. Da habe ich,
Richtig.
wie gesagt, also das ist auch nicht das Problem, weil die werden dann ja in den Arbeitsmarkt ein. Das ist eine Einwanderung nicht in das Sozialsystem, sondern eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Und das ist gut und das werden wir auch in Zukunft brauchen, weil ich hatte es vorhin erwähnt, wir haben Fachkräftemangel. Ich merke das bei mir selber. Ich bin ja Leiter von einem Service-Team. Und wie schwierig das ist, dann gute Arbeitskräfte zu kriegen. Und ich bin froh über jeden, der sich dann bewirbt und eine gute Ausbildung hat. Also die letzten beiden Techniker, die ich eingestellt habe, waren beide aus dem Iran und die leisten gute Arbeit. Und das finde ich auch super. Und dann findet auch Integration statt, wenn die in den deutschen Arbeitsmarkt einwandern. Weil du wirst niemals besser integriert als bei der
Richtig.
Arbeit. Und bestimmt nicht irgendwo, wenn du in einem Flüchtlingsheim über 2, 3 Jahre auf irgendeine Arbeitserlaubnis wartest. Dann wirst du dich nie integrieren.
Genau, darüber haben wir ja, glaube ich, in unserer
Ja,
letzten
bestimmt.
Folge gesprochen, als wir darüber gesprochen haben, dass die meisten aus dem Flüchtlingsheim in die sozialen Brennviertel umziehen, weil sie halt dort, ich sag mal, Menschen finden, die das gleiche Schicksal erfahren haben, beziehungsweise sprachentechnisch mit denen besser kommunizieren können, wodurch sie sich ja in eine engere Gruppierung geben und sich dann nach außen hin zum deutschen Alltag, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, kaum noch integrieren können. Aber zum Thema Soziales, beziehungsweise da wir jetzt, wenn wir mal den Bogen überspannen möchten, beziehungsweise das als Überleitung nutzen wollen, fordert das BSW tatsächlich in Sachsen-Anhalt auch eine viel bessere Demokratie und einen besseren Regierungsstil. Das heißt quasi, es wird gefordert, dass wir mehr Bürgerentscheide haben, Initiativen und verbindliche Beteiligungen bei öffentlichen Ausgaben, sowie quasi sowas ähnliches wie eine Bürgerregierung. Aber zu dieser Bürgerregierung kommen
Genau.
wir ja gleich zu. Das war ja das Thema, was du ja gerade angesprochen hast.
Ja.
Und ich finde das persönlich ein solider und starker Punkt. Also, wann habe ich das letzte Mal an einer Bürgerentscheidung mit teilgenommen? Das war einmal in meinem ganzen Leben. Da ging es darum, ob ein Wald zu einem Naturschutzgebiet erklärt werden soll oder nicht. Ansonsten kaum. Ich glaube, in der Schweiz haben wir deutlich mehr Bürgerentscheide und deutlich mehr
Ja,
bürgerliche
das ist richtig, ja.
Abstimmungen, die dementsprechend auch agieren. Und ich finde, es ist eine super Möglichkeit, auch Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Demokratie wieder aufzubauen, geschweige in die Politik. Dieses Integrieren der Menschen in die Politik und den Menschen das Gefühl zu geben, beziehungsweise nicht nur das Gefühl zu geben, sondern auch die Möglichkeit zu geben, dass sie mitbestimmen können und nicht einfach eine Partei gewählt haben und dann eine Enttäuschung bekommen haben, wie damals zu den Bundestagswahlen 25, als man sagte, man will keine Schulden aufnehmen und 2 Wochen nach der Wahl beschließt man mit der alten Bundestag nochmal ein Sondervermögen aufzunehmen. Damit sowas nicht passiert, finde ich, ist es super, Bürgerentscheide zu haben und Initiativen, die der Politik zeigen, was wir wirklich brauchen, nämlich die Probleme,
Ja,
die gelöst werden müssen auf der
du
Straße.
sprichst ja das auch richtig an, ne? Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich hier irgendwas von Bürgerentscheid gehört habe, war das zum Thema Olympia. Ne? Da konntest du in den Städten Rhein-Ruhr abstimmen, ob die sich für die Olympia bewerben sollen oder für die Olympiade. Aber ansonsten hast du ja kein großes Mitbestimmungsrecht. Also du kannst wählen, wie du gerade sagst, das, was du wählst, hält sich dann eh nicht ein. Ich finde, die Glaubwürdigkeit ist bei den meisten Parteien total abhanden gekommen. Also wir greifen jetzt doch ein bisschen vor, weil das gerade einfach passt. Also wie du gerade sagst, du wählst ja jetzt von mir aus in Sachsen-Anhalt wählst du die CDU. Dann weißt du aber, die CDU ist nicht stark genug und die überlegen ja jetzt schon, die wollen mit den Linken koalieren und dann vielleicht auch mit der SPD. Alles, was die jetzt so finden, nur um eine AfD zu verhindern oder eine AfD-Regierung. Und dann finden sich Parteien zusammen und müssen koalieren, die überhaupt nicht programmatisch zusammenpassen. Also das ist dann so eine Widerstandsregierung, es ist dann zusammengewürfelt mit Leuten, die ganz andere Ansätze haben. Ich will jetzt gar nicht werten, was die Linken wollen und was die CDU will, sondern es passt einfach nicht. Und dann kommt eine Regierung zustande, die Politik macht, die letztendlich keiner gewählt hat. Also du wählst CDU, bekommst aber dann, ich sag mal, Linkenpolitik oder du wählst die Linken, ne, und kriegst eine konservative CDU-Politik und das kann nicht gut gehen. Und letztendlich wird die AfD dann wieder stärker, weil die Leute wieder merken, du wählst, was du willst, egal was, es kommt nichts dabei rum. Die Parteien blockieren sich gegenseitig, weil sie natürlich Kompromisse finden müssen und es kommt nichts dabei rum. Ich finde es aber auch schlimm, dass wir ständig irgendwo in Wahlkämpfen sind. Also wie gesagt, es sind gerade wieder drei Wahlkämpfe. Was machen die Parteien? Die wollen keine großen Reformen angehen. Das hat der Richard David Precht in einem Podcast unheimlich gut gesagt mit dem Lanz und Precht. Ich fand den Vorschlag total super, dass man gar nicht immer irgendwo Wahlen hat, sondern alle Wahlen zu bestimmten Terminen macht. Also von mir aus jetzt so wie in den USA, dass du einmal die Präsidentschaftswahl hast und dann diese Midterms. Ja, also machst du die Bundestagswahl und nach 2 Jahren machst du dann Landtagswahlen oder auch nach 3 Jahren. Aber alle gleichzeitig, dass nur einmal Wahlkampf geführt werden muss, weil du merkst ja, im Wahlkampf traut sich keiner mehr irgendwas zu sagen, weil er Angst hat, dass Wählerstimmen verloren gehen. Und Parteien befinden sich ständig irgendwo in einem Wahlkampf.
Das ist richtig, das ist richtig. Und das kann ich nur bestätigen. Also wirklich Wahlkampf nach Wahlkampf. Und jeder traut sich nicht mehr da, was zu sagen, weil er Angst hat, hier einen Prozentpunkt zu verlieren, hier Wähler zu verlieren.
Wie soll denn irgendwo eine Reform stattfinden? Weil du
richtig.
Weil du weißt, es könnte ja irgendeiner die Reform nicht gut finden und so wird es dann wieder abgeschwächt und dann doch nicht so. Und also du kriegst die Probleme so nicht gelöst. Vor allen Dingen, wenn du immer im Hinblick arbeiten musst, dass du nur irgendwie eine AfD verhindern willst und letztendlich diese ganze Brandmauer-Geschichte, es macht die AfD nur stärker. Die ruhen sich dahinter aus und irgendwann ist es dann soweit und die haben die Mehrheit.
Ja, und das ist traurig. Deswegen, was ich auch relativ interessant im Programm fand, ist, dass der BSW spricht quasi das Ostdeutsche besonders offensiv an und versucht klarzustellen, dass man in Ostdeutschland eine Abwanderung junger Menschen in den Westen, jetzt mal salopp ausgedrückt, verhindern muss. Es gibt so viele Menschen im Osten, die qualitativ wirklich wichtig für eine wirtschaftliche Infrastruktur sind. Aber aufgrund dessen, dass die Chancen zurzeit im Osten begrenzt sind, wandern die Menschen in die westlichen Bundesländer aus. Und da stellt sich das BSW, so wie ich es gelesen habe und so wie ich die anderen Programme von einzelnen Parteien mitbekommen habe, deutlich stärker auf. Es spricht quasi von einer gezielten Erfahrung ostdeutscher Menschen, die unbedingt erhalten bleiben muss, um quasi den Osten weiterhin aufrechtzuerhalten und ihn wieder blühen zu lassen. Also ich bin ja, wie du ja gesagt hattest, Anfang des Monats in Sachsen-Anhalt gewesen. Wir sind durch Dörfer und Städte gefahren, die sahen total marode aus. Da waren einzelne Häuser, Fenster eingeschlagen, Wände angesprayt. Das sind Sachen, da denkst du dir, Wahnsinn, dass das Deutschland ist. Und das liegt halt alles daran, weil es einfach an Arbeitskräften fehlt.
Ja.
Die Menschen wandern da weg. Das heißt quasi, die Menschen haben kein Sinn oder sehen keine Notwendigkeit, im Osten weiterhin zu bleiben, wenn es im Westen attraktiver ist. Was ich auch letztens gesehen habe, war ein Vergleich zwischen Lidl-Mitarbeiter im Westen und Lidl-Mitarbeiter im Osten. Es ging darum, um die Handwerker bzw. die Fachkräfte, die für die Abfüllung des Wassers der Marke Saskia verantwortlich sind. Da ist ein Gehaltsunterschied gewesen von mehreren hundert Euro im Westen für die gleiche Tätigkeit, fürs gleiche Wasser. Gut, Quelle ist wahrscheinlich eine andere, das ist wahrscheinlich nicht die gleiche Quelle, die wir hier haben, also Wasserquelle. Aber dennoch, für die gleiche Tätigkeit gab es einen Unterschied von mehreren hundert Euros. Und jetzt überleg mal, wenn ich als Mensch, der im Osten lebt, das höre, dann zieht es mich doch automatisch in den Westen. Und das versucht das BSW anzugreifen. Man versucht, den Standort Ostdeutschland wirklich attraktiver zu machen und die wirtschaftliche Stärke wieder aufzubauen, beziehungsweise das, was man im Osten hat, zu nutzen, um die Abwanderung in den Westen zu verhindern. Und ich finde, das ist ultra wichtig. Es gibt viele Leute, die sind mit Heimatsgefühlen überfüllt. Die fühlen sich im Osten als Leben total wohl, aufgrund von Nostalgie, aufgrund von Kindheit, aufgrund von Lebenserfahrungen. Aber diese Menschen sind dann auch gleichzeitig gezwungen, um für ein besseres Leben zu sorgen, in den Westen zu ziehen. Und da sehe ich die Chancen relativ groß, dass man das verhindert, indem man es als wirtschaftlichen Standpunkt Sachsen-Anhalt wieder attraktiver macht. Und ich habe in keiner anderen Partei, als die mir jetzt bei dem Wahlprogramm untergekommen ist, so ein starkes Engagement gesehen und so eine starke Nähe empfunden zu dem Thema wie beim BSW.
Ja, da sagst du was. Klar, also das ist das Problem, ne? Wenn du natürlich die Hälfte von dem verdienst, was du im Westen verdienen kannst, klar ist das jetzt überspitzt, ne? Aber es sind schon, ist schon ein Riesengehaltsgefälle. Also das muss man schon angleichen, ne? Und das ist wichtig, dass die Tarife eingehalten werden, ne? Dass man da eine Tarifbindung hat. Was ich aber auch oder mir ganz gut in dem Programm gefallen hat, dass die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen wieder mehr oder entprivatisiert werden sollen. Also ich finde, mit Gesundheit und mit Gemeinwohl darf man keinen Profit machen.
Ganz wichtig.
Also das ist nichts, wo man riesen, also du kannst ja nicht Leute behandeln, nur um reich zu werden. Also klar verdienen Ärzte dementsprechend gut, aber das sollten doch alles gemeinnützige staatliche Unternehmen sein. Es kann doch nicht sein, dass ein Krankenhaus danach entscheidet, ob es profitabel ist oder nicht, eine Operation, ne? Ob du eine Hüfte bekommst oder ein Knie bekommst oder ob du einen Blindarm, eine OP bekommst, ob es sich rechnet oder nicht, das darf nicht sein. Das ist Gesundheitswesen. Also da finde ich, ist unser Gesundheitssystem auch ziemlich marode. Das gefällt mir auch ziemlich gut an dem Wahlprogramm, dass wieder mehr so eine Entprivatisierung des Gesundheitswesens stattfindet.
Das Problem hast du ja überall in Deutschland, nicht nur im Osten tatsächlich. Also ich kann mich daran erinnern, vor knapp 6 Wochen benötigte meine Verlobte einen MRT-Termin. Oh. Sie hat ungelogen 35 Praxen im Umkreis von 50 Kilometer angerufen. Und ich finde es schon eine Frechheit, wenn dieser automatische Telefonantworter oder Anrufbeantworter rangeht und dich am Anfang fragt, ob du privat versichert oder gesetzlich versichert bist. Ich finde es
Zweiklassenmedizin.
Genau. Ich finde das eine so große Frechheit. Da hat sich meine Verlobte mal den Spaß erlaubt, hat bei derselben Praxis zweimal angerufen. Einmal sich als privat und einmal sich als gesetzlich versichert ausgegeben. Als Privatpatienten wurde ihr gesagt, wir haben den nächsten Termin in 5 bis 7 Tagen. Als sie als Gesetzliche angerufen hat, hat man ihr gesagt, bis zu 10 Monate Wartezeit. Ich finde das eine absolute Frechheit, dass man wirklich in der Politik bis heute, abgesehen davon, dass man sich gegenseitig blockiert, auch jetzt auf Bundesebene, dass man in keinster Weise dafür bereit ist, solche Sachen zu verhindern. Wir reden hier von der Gesundheit. Wir reden hier von dem Individuum, vom Menschenleben. Ich finde, ich stelle mir immer das schlimmste Szenario vor. Stell dir mal vor, eine Person hat einen noch nicht entdeckten Tumor und ist gesetzlich versichert, muss aber 4-5 Monate darauf warten, dass sie einen MRT-Termin kriegt, um dann erst überhaupt das diagnostiziert zu bekommen. In dieser Zwischenzeit, da streut doch der Tumor, da wächst der Tumor. Gut, es gibt die Möglichkeit durch einen Code, also so kenne ich das zum Beispiel, wenn der Hausarzt oder der Facharzt einen bestimmten Code auf das Rezept schreibt, dass man dann bei der 116, 117 war das, glaube ich, einen schnelleren Termin kommt. Aber es kann doch nicht sein, dass ich eine Genehmigung brauche, um für meine Gesundheit zu sorgen. Und ich finde, das ist eins der größten Absurditäten, beziehungsweise Ereignisse in Deutschland, dass du wirklich so dermaßen eine Spaltung der Menschen hast, nur weil eine Person die Möglichkeit hat, finanziell ein paar hundert Euro mehr im Monat für seine Gesundheit zu zahlen, dass du so eine Spaltung hast, dass du Menschen so dermaßen behandelst. Wir reden hier wirklich von einem Klassensystem. Und das in einer Demokratie, beziehungsweise einer modernen Demokratie Deutschland, dass sowas noch existiert, ist eine absolute Frechheit.
Ja, André Hunko sagte so schön, unser Co-Vorsitzender vom Landesverband, der sagte so schön, also wir haben mit das teuerste Gesundheitssystem mit mittelmäßigen Leistungen. Und das sehe ich auch so. Ja, wir kommen so langsam schon zum Ende. Ich wollte aber kurz noch mit dir halt drüber sprechen, was nochmal zurück zu dieser Bürgerregierung und was uns ja immer vorgeworfen wird. Wir wollten mit der AfD zusammenarbeiten, was ja nun mal nicht der Fall ist. Also
richtig.
Ich versuche das nochmal aufzudröseln. Wir haben gesagt, wir unterstützen auf keinen Fall den CDU-Ministerpräsidenten oder die Wahl zum Ministerpräsidenten. Das haben wir in Thüringen gemacht, da haben wir eine Koalition eingegangen. Ich habe immer gesagt, ich halte das oder habe das für zu früh gehalten, weil wir noch nicht so gefestigt waren, dass wir Verantwortung übernehmen können oder zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich scheue mich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen oder beziehungsweise auch andere. Aber ich fand den Zeitpunkt zu früh, weil es dann auch wieder, wie ich gerade schon erklärt habe, ist nur eine Koalition, um irgendwo die AfD zu verhindern und das blockiert sich. Und wir haben aber auch gleichzeitig gesagt in Sachsen-Anhalt, wir wollen nicht, dass der AfD, dass der Ulrich Siegmund Ministerpräsident wird. Was wir aber möchten, ist, dass wir einen unabhängigen Ministerpräsidenten haben. Also gar nicht irgendein Parteimitglied, sondern jemand mit Kompetenz und dass quasi die Ministerien mit kompetenten Leuten aus deren jeweiligen Ressort besetzt werden und man damit wechselnden Mehrheiten abstimmt. Also das heißt, wenn man einen Antrag gut findet und die Grüne bringt den vor, die Fraktion, und man sagt, super, das ist eine tolle Sache, die jetzt von den Grünen kommt, das unterstützen wir. Andersrum, sage ich mal, bringt jetzt die SPD einen Antrag, wenn sie reinkommen, weiß man ja nicht, oder die CDU, und sagt, nein, das finden wir nicht gut, dann sind wir in dem Fall dagegen. Aber es geht dann halt nicht darum, woher kommt der Antrag, sondern was ist das für ein Antrag, wie ist der Inhalt? Also nicht Parteipolitik, sondern wirklich, ist dieser Antrag an sich gut oder nicht? Und das bedeutet ja, und dann dichten uns wieder viele dran, wir sind Steigbügelhalter der AfD. Wie gesagt, in Thüringen waren wir angeblich der Steigbügelhalter der CDU. Und ich kann es nicht mehr hören, also die Politik, die, wie gesagt, es ist so ein Stillstand in diesem Land, weil alles nur versucht, irgendwie sich hinter der Brandmauer irgendwie zu verschanzen, also beide Seiten. Und ich finde, das ist verrückt. Also es wird zu nichts führen.
Ich glaube auch, wenn man das sich so anschaut, dass das der erste Schritt wäre, wieder zu einer richtigen Demokratie zu kommen. Ja. Nämlich miteinander zu reden und zu diskutieren, um gemeinsam auf einen einheitlichen Nenner zu kommen, anstelle zu blockieren. Wir sind uns beide einig, dass die AfD an sich mit ihrem Programm kein Programm hat, was die Mittelklasse und die Menschen, die etwas weniger verdienen, unterstützt. In keinster Weise. Wir haben Programme, die wurden auch statistisch getestet und wissenschaftlich bewiesen von der AfD, die es sogar reichen Personen leichter macht in Zukunft, wenn die AfD an die Macht kommt,
ja, es ist,
Steuern also, zu vermeiden.
Die geben sich ja als die Volkspartei aus und die Partei für die armen Leute, sag ich mal, und für die Geringverdiener. Aber von dem Steuerprogramm würden nur die reichen Leute profitieren. Also das ist Wahnsinn, ne? Ich sage ja, das Einzige, wo die immer mitkommen, ist mit irgendwas mit Migration. Da stimmen dann immer alle zu, da sind immer alle einig. Und wie gesagt, Ulrich Siegmund also der schlägt ja so viele Sachen vor. Ich glaube, Familienbegrüßungsgeld 2.000 Euro. Wenn du für dein erstes Kind, ne, kriegst du 2.000 Euro dann vom Land. Dann kriegst du ein Sonderkindergeld, also obendrauf zu dem gesetzlichen Kindergeld nochmal Geld vom Land für ein Kind. Dann bekommst du also kostenloses Mittagessen. Irgendwas war auch noch. Also das Problem ist, du hast das Geld ja als Land gar nicht, ne? Du kannst das gar nicht finanzieren. Und da hört es dann auf, immer.
Und da ist es der Punkt, genau, da ist der Punkt, wo die AfD dann sagt, wenn man sie fragt, wie wollen sie das finanzieren, wo sie sagen, wir müssen Kürzungen in der Migrationspolitik und Sozialpolitik führen.
Ja, aber so viel sparst du da gar nicht ein. Also,
Das ist der erste Punkt. Was ich auch gelesen habe, was Siegmund fordert, ist, dass man mehr Abschiebehaften baut in Sachsen-Anhalt. Ich habe mal ein bisschen gerechnet, beziehungsweise habe ich eine Rechnung gesehen. Und die besagt, dass dann, wenn du wirklich diese Abschiebehaften bauen willst, dann wurde das runtergebrochen, wie viel eine Person dich im Monat kosten wird. Die würde dich sage und schreibe 1.300 € im Monat kosten. Für eine Person in einer Abschiebehaft. Und in so einer Abschiebehaft leben mehrere Personen. Zweistellig, teilweise auch dreistellig. Das sind auch wieder Kosten, die der Staat tragen muss. Das sind Kosten, da wird nichts gespart. Ganz im Gegenteil, das ist wieder nur Publicity, sag ich jetzt mal, um den Normalverbraucher bzw. den Otto-Normalbürger auf gut Deutsch zu verarschen. Migrationspolitik ist nicht das Problem Deutschlands. Flüchtlinge, Menschen mit Migrationshintergrund sind nicht für alles verantwortlich. Ich hatte es dir ja mal gesagt, glaube ich. Es ist interessant zu sehen, dass sobald eine Krise oder sobald Probleme kommen, dass man sich eine Gruppe aussucht, um sie dafür verantwortlich zu machen, um von dem tatsächlichen Thema erstens abzulenken und zweitens, um seine Hände in Unschuld zu waschen. Und das macht die AfD. Sie schiebt alles auf Menschen mit Migrationshintergrund.
Ja, es wird immer
Genau, und der Schuldige ist für die AfD immer der Migrant.
nach dem Schuldigen gesucht.
Und es ist in keinster Weise rechtfertigen. Der Migrant ist nicht dran schuld, dass wir in Deutschland kein Geld haben. Der Migrant ist nicht dran schuld, dass der Otto-Normalverbraucher sich wundern muss, warum die Spritpreise so hoch sind. Das ist nicht der Migrant dran schuld, wenn die Preise für Graubrot steigen. Es ist nicht der Migrant dran schuld. Nein, das ist eine verkorkste Politik, eine verkorkste Bundesregierung dran schuld. Und das müssen wir als BSW den Menschen klar machen. Natürlich gibt es Bausteine, die man in der Migrationspolitik hat, die auch für sowas sorgen. Aber das ist ein prozentualer Teil, der gering ist. Und das ist genauso wie damals Friedrich Merz sagte, ja, die Person, die das Jobcenter auf gut Deutsch als Paradies sehen, um Geld zu bekommen, ohne zu arbeiten, sein Kernproblem in Deutschland. Nein, das ist total Schwachsinn. Es ist die Steuern, die uns durch Steuerhinterziehung und durch Steuertricks verloren gehen an Menschen, die wohlhabend sind, deutlich wohlhabend sind. Da haben wir teilweise Lücken von hunderte Milliarden Euros. Wenn du dir das mal guckst, Menschen, die Sozialbetrug begehen im Jobcenter, das sind 100 Millionen Euro. Jetzt setz doch mal bitte, ich weiß nicht, inwiefern man sich das vorstellen mag, aber jetzt setz doch mal bitte 100 Millionen im Verhältnis zu 100 Milliarden. Bevor ich doch an die 100 Millionen gehe, gehe ich doch lieber an die 100 Milliarden und versuche da prozentual etwas zu verbessern, bevor ich die 100 Millionen, die ja im Endeffekt, wenn man sich das mal für die Staatskasse anguckt, ja gar nicht sind. Wir reden hier von einem Haushalt, der ist 500 Milliarden, wenn ich richtig liege, 300 Milliarden, so um den Dreh dazwischen. Und dann reden wir im Millionenbereich.
Bundeshaushalt sind 500 Milliarden,
500
ja.
Milliarden, danke.
Um den Dreh.
Wir reden hier, also ich weiß, also es gibt ja immer so einen schönen Trick, den ich mir aneigne, um mir dieses Verhältnis mal darzustellen. Du kannst innerhalb von Minuten bis eine Million zählen. Aber bis eine Milliarde brauchst du Jahre. Und jetzt übersetzt das mal bitte auf Euros. Millionen Euros und Milliarde Euros. Da ist ein gigantischer Unterschied.
Ich befürchte aber, ich werde beides nicht haben. Also weder die Millionen noch.
Ich leider auch nicht. Dafür habe ich zu viele steuerliche Abgaben.
Ja, das ist ja das Problem, ne, dass du eine hohe Steuerbelastung hast. Also wir schließen mal den Kreis so ein bisschen. Wir sind mal gespannt, wie es in Sachsen-Anhalt ausgeht.
Deswegen fordert ja auch das BSW die Abschaffung von CO2-Abgaben. Damit man halt eine steuerliche Entlastung bei der Energiepolitik, das ist auch ein wichtiger Punkt im Wahlprogramm.
Genau, bei den Energiepreisen und auch bei den Spritpreisen, es weiß ja auch keiner, wo die CO2-Steuern hingehen. Ne? Also ich habe zwar einen Verdacht, wo die hingehen, aber nicht da, wo es hin sollte.
Ins Portemonnaie von Zelensky, habe ich gehört.
Das hast Spaß du jetzt gesagt, aber ich widerspreche dir jetzt nicht.
Nein, Spaß beiseite. Also ich muss tatsächlich sagen, du hattest es gerade angesprochen, um den Bogen auch zu schließen. Wir können nicht alle 90 Seiten in diesem Podcast analysieren, im Gegenteil. Wir haben jetzt die wichtigsten Punkte, denke ich, klar kenntlich gemacht, warum das BSW eine starke Meinung vertritt, warum das BSW bürgernah im Osten agiert und warum das BSW tatsächlich als wirklich die einzige Bürgerpartei überhaupt erwähnt werden darf. Ja. Und ich finde dementsprechend, es ist ein gutes Wahlprogramm. Vielleicht können wir uns ja für NRW 2027 eine Scheibe davon abschneiden, wobei ich mir auch vorstellen kann,
dass... Ja, wir sind dran. Wir sind fleißig dran, genau. Am Wahlprogramm.
Da bin ich ja bei der richtigen Adresse, wenn ich das einmal so salopp aussprechen darf. Ich denke mal, es wird viele Parallelen geben.
Ja, klar.
Ich hoffe auch, dass das BSW in Sachsen-Anhalt über die 5% kommt, beziehungsweise mindestens auf die 5%. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Gehe ich auch von aus.
Weil es würde uns auch hier in NRW nützen, um auch unser politisches Ansehen mal wieder ein bisschen höher zu kriegen.
Klar, würde uns das helfen. Es ist ja auch wichtig, wie gesagt, dass das BSW mit seiner einzigen Stimme für Frieden irgendwo noch vertreten ist und die einzige Stimme noch gegen diese hohe Aufrüstung. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt. Wie gesagt, wir würden zum Schluss kommen. Ich bedanke mich wie immer bei dir für deine Expertise und deine Meinung. Und dann würde ich schon fast sagen, bis zum nächsten Mal und würde die letzten Worte dann nochmal an dich übergeben.
Ich finde es auch schön, dass wir uns nach so einer langen Zeit wieder gesehen haben. Es war auch mal schön, wieder ein bisschen mit dir über Politik zu reden, sich mal ein bisschen über die da oben aufzuregen. Ist immer wieder schön. Dementsprechend wünsche ich dir auch eine schöne Restwoche. Ich hoffe, du kannst das einigermaßen gute Wetter noch, während du jetzt angefangen hast, wieder zu arbeiten, genießen. Ansonsten auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns immer über Feedback. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in das Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt des BSWs geben. Ansonsten bleibt gesund und weiterhin schöne Sommertage.
Bis demnächst.
Macht's gut. Ciao.
Der BSW-Podcast.